Schön, euch anzuschauen. Natürlich besondere Ehre für mich, dass ich jetzt auch noch so viele von meinen geliebten Freunden und Familie da habe. Und mache auch was, was man sonst eigentlich professionalitätsmäßig nicht macht. Kennt man aus schlechten Fernsehformaten, aber ich grüße meinen Papa, der gerade über YouTube da ist. Und nicht heute hier sein kann. Und bin einfach total dankbar dafür, dass diese Möglichkeiten gibt. Begrüße aber auch natürlich euch alle anderen, die ihr gerade über Livestream zuschaut oder später das Ding auch per Podcast hört. So nämlich. Genau. Das ist eine freundliche Gemeinde hier. Das ist sehr schön. Ich darf heute den fünften Teil unserer Predigtserie machen zum Thema geliebt, gelebt, geteilt. Und heute habe ich das Thema Augen auf, Begegnungen, die verändern. Und das ist so cool, ich habe gedacht, bevor ich in das Thema reingehe, möchte ich diesen Dreiklang geliebt, gelebt, geteilt nochmal kurz aufmachen. Wir hatten da jetzt schon einige Messages im Vorlauf. So der Stefan Christen hat beim Ranger-Jubiläum das auch schon ein bisschen erklärt mit den Kreisen, die es zieht. Und dann gab es diese völlig unsensible Grillpredigt letzte Woche vom Stuffi und ich kann es nur als bosartig interpretieren, dass er auf der Bühne einen Barbecue-Grill aufbaut und grillt, wenn er weiß, dass ich nicht da bin. Das ist, nein, 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 David, nein, nein. Nein, nein, das ist alles gut. Ich bin doch nur neidisch, weil du heute nicht grillst. Aber wer ist dafür, dass wir das als Standard... Nein. Und heute darf ich diese Themen nochmal kurz beleuchten, das möchte ich tun. Dieses geliebt, gelebt, geteilt ist für mich nämlich ein Dreiklang, der zweierlei funktioniert. Jesus ist uns darin vorangegangen und hat geliebt, gelebt, geteilt. Und für uns ist die Frage, worin wollen wir auch diesen Dreiklang leben, lieben, leben, teilen? Und natürlich, und das ist wahrscheinlich die berühmteste Passage in der Bibel überhaupt, wo über die Liebe Gottes, und gerade haben wir davon gesungen, herrlicherweise nicht abgesprochen mit dem Worship-Team, die Liebe des Retters hat triumphiert. Denn wir lesen, und die Bibelstelle kennen alle, diese berühmte Passage aus dem Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und der Nachteil an dieser Bibelstelle ist, die haben wir schon so oft gehört. Manchmal machen wir uns gar nicht mal bewusst, was die bedeutet. Vorangehend ist, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das heißt, diese Liebe, die kommt proaktiv. Und an anderer Stelle steht in der Bibel, übrigens kommt diese Liebe Gottes zu uns, als wir noch unperfekt waren. Als wir es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Als wir noch Sünder waren. Also Jesus sagt nicht, der Andi, der kriegt das so gut hin mit dem Glauben, für den könnte ich mir vorstellen zu sterben. Wobei es der Andi sicher gut hinkriegt, das ist nicht der Punkt. Aber Jesus sagt, ich habe den Andi erwählt, der es noch nicht hingekriegt hat. Ich habe den Tobi erwähnt, der es noch nicht hingekriegt hat. Ute, du musst es nicht hinkriegen. Und ihr anderen auch nicht. Ist das nicht gut? Das ist geliebt. Das heißt, vor allem steht, Jesus hat geliebt und kommt aus der Liebe heraus. Ich schließe noch an, 1. Johannes 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gegeben hat als Sühnung für unsere Sünde. Leute, wenn es darum gehen würde, kann ich Gott genug lieben? Das ist tagesformabhängig. Manchmal fühlen wir uns danach, gerade der Worship hat sich angehört, als würden sich manche von euch gerade danach fühlen. Das ist gut, aber auch wenn wir uns nicht danach fühlen, spielt es keine Rolle, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist der Punkt, um den es geht. Die Liebe Gottes. Der zweite Punkt ist, Jesus hat in diesem Bewusstsein und in dieser Fülle gelebt, und zwar als Gottes Sohn und als Mensch. Das ist gelebt. Er lebt das praktisch unter uns und er lebt auch wie es sich anfühlt, als Mensch zu leben und auch die Diskrepanzen, wenn plötzlich dieses Fleisch an einem zieht und man Bad Hair Days hat. In der Bibel wird nichts darüber berichtet, wie Jesus sich gekämmt hat. Aber so wie die geschlafen haben, gab es da vermutlich schon auch mal. Einzige Lösung war Philipp Stufis und meine Haarpracht-Wahl. Dann kommst du dem aus dem Weg. Und der dritte Punkt, Jesus hat es geteilt. Und zwar an die Menschen, denen er begegnete, in Form von Liebe, Heilung und Wundern. Das war auch nicht nur, dass Jesus einfach nur gepredigt hat, sondern er hat es gelebt. Er hat sich für alle Menschen rausgesucht, die andere nicht auf dem Schirm hatten. Er hat sich die Outcasts rausgesucht. Er hat sich die Verachteten rausgesucht und bekam, was ich so herrlich finde, mit den religiösen Führern der Zeit die ganze Zeit Stress deswegen. Ja, aber kannst du doch nicht, guck die doch mal an. Und Jesus sagt, genau das mache ich. Ich gucke die an. Und deswegen wirkt er so. Das ist so gut. Und weil es diesen Dreiklang gibt, weil Jesus das getan hat und dieses gelebt, ja sogar dann fulminant krönend in seinem Tod und seiner Auferstehung, hat er es für uns gelebt. Und deswegen sind wir jetzt zum nächsten Dreiklang aufgerufen, nämlich wir können für uns sagen, ich bin geliebt. Und ganz ehrlich, wenn das bei dir nicht sitzt, als Fundament gesetzt, mach dich nicht an die nächsten zwei Parts, weil es wird richtig anstrengend. Und ich glaube, das ist das Problem. Manche von uns versuchen, Glauben zu leben, ohne kapiert zu haben, wie geliebt sie sind. Und dann kommen dabei Werke raus und irgendwelche komischen, steifen Dinge dabei raus. Und dann kommt Religiosität dabei raus und dann riecht es muffig. Schmeckt wie ein Würstchen, das nicht durchgegart ist, Duffy. Wenn ich das aber kapiert habe, dann kann ich es leben. Und dann wird es ein Teil von mir, weil Liebe wird immer aus mir rausstrahlen. Weil sie da ist, weil sie grundlegend da ist. Kolosser 2, Vers 6 sagt, wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm. Das ist eine Verflechtung, versteht ihr? Das ist ein Laufen mit ihm. Und dann Galater 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern, und jetzt steile Aussage, Christus lebt in mir. Wow. Also wie blasphemisch würde sich das anhören, wenn es nicht als Grundlage da wäre. Weiß nicht, ob ihr es wusstest, aber Christus lebt in mir. Das muss eine Auswirkung haben, Leute. Denn was ich jetzt glaube, lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Und wenn ich davon voll bin, weil er in mir lebt, dann wird es aus mir rausfließen. Und das war die Message letzte Woche vom Stufi. Wer sie nicht gehört hat, gerne nachhören. Ich habe am Montag, ich habe sie nachgehört gleich auf der Herfahrt hier nach Winnenden. Und dann hat der Stufi erstmal Küsse abgekriegt, als ich ins Büro gekommen bin, weil ich ihn fett knuddeln musste. So, so gut. Und fürs Barbecue feiere ich dich auch. Nee, es fließt über, weil wir es nicht zurückhalten können. Wenn du voll bist, du musst dich nicht anstrengen. Es ist schlichtweg unmöglich, dass du es für dich behältst. Und da natürlich, und diese Bibelstelle verweigere ich in einer anderen Übersetzung als der Luther-Übersetzung, weil das Wort so schön ist. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Wisst ihr, wie ich das mir vorstelle? Das ist in mir drin, erzeugt hier einen Druck und ich mache und es kommt dann Tourette-Syndrom-artig raus. Weißt du, ich kann nichts machen, Liebe strahlt immer raus. Ich wollte die Liebe ja zurückhalten, aber es geht nicht. Und das kann dann bei einem Menschen wie mir in Knuddeln zum Beispiel sich ausstrahlen. Aber wisst ihr, ich habe es nicht gestohlen. Meine Mama ist auch so. So, wenn nachher von euch jemand schon lange keine Umarmung mehr gehabt hat, geht einfach auf meine Mama zu. Die macht es. Das sind so, wir haben nicht verstanden, was für ein Sinn im Händeschütteln liegt. So, wir umarmen. Ja, aber wisst ihr was? Es geht nicht nur der Mund über, sondern es resultiert auch in Handeln. Weil das Problem ist, wenn es nur unser Mund ist, dann kommen so schale Sachen zusammen, wie die manchmal zu Recht Christen nachgesagt wird. Ihr predigt das eine, aber ihr lebt das andere. Oh, ich rede ganz viel über Liebe, aber wie sind denn meine Taten? ich grenze Menschen aus. Ich kategorisiere, wer würdig genug ist. Auch sehe ich jetzt im Vorleben Jesu nicht so. Sondern diese Liebe, die resultiert in einem Handeln. Franz von Assisi, wird folgender Satz zugesprochen: Verkündige das Evangelium jederzeit, wenn nötig, benutze Worte. Ich liebe dieses Zitat. Ob er es nun gesagt hat oder nicht, damit sollte übrigens nicht gesagt sein, sprich nicht mehr drüber, sondern es wurde dazu gesagt, lass es vor allem in Taten resultieren. Lass die Menschen an der Art, wie du dich benimmst und wie du tust, erkennen, was in dir lebt. Ein Glaube wird immer tatkräftig werden. Und dazu lade ich uns ein, dieser Liebe, die wir sonntags hier besingen, propagieren, Ausdruck im Alltag zu geben, indem wir einen Unterschied machen in der Welt, wo es Hate Speech gibt, wo Menschen ausgegrenzt werden, zu sagen, nee, ich mache da nicht mit. Und übrigens, Leute, für Liebe muss ich mein Gegenüber nicht verstehen. Ich vermute, ich habe einen Gott, der mich versteht, aber ich habe keine Ahnung, wie er es macht. Ich bin so dankbar, dass da jetzt kein großer Lacher draus geworden ist. Ich möchte euch in zwei Bibelgeschichten mitnehmen, weil ich noch einen dritten Dreiklang aufmachen möchte. Und zwar zum Thema Begegnungen, die verändern. Möchte ich uns reinnehmen in die berühmte Geschichte vom großen Fischzug. Das lesen wir in Lukas 5. Und wie oft habe ich die Bibelstelle jetzt nicht zum Mitlesen, sondern lad euch dazu ein, Kopfkino entstehen zu lassen. Also lasst mal zu, die Bilder lebendig zu werden. Ich lese vor aus der Neues Leben Übersetzung. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eins der Boote und bat den Besitzer des Boots, einen gewissen Simon, vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, und jetzt wird's krass, denn der unbekannte Wanderprediger fängt an, mit dem Profifischer übers Fischen zu sprechen. Und Jesus sagt, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. Und es gibt hier einen Teil, der nicht in der Bibel steht, aber ich gehe stark von aus, dass es so war. Und zwar, dass der nächste Satz oder das nächste Wort mit einem beginnt. Denn in der Bibel steht, Petrus, also Simon noch da, sagt Meister. Aber ich glaube, er sagte Meister. Wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Eine andere Übersetzung sagt, auf dein Wort hin. Und jetzt wird's richtig gut. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen und Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald die Ufer angelangt waren, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Ich mag das. Ich finde das so gut. Und lasst uns nochmal angucken, ne, wie Jesus in die Profession dieser Profifischer reingeht. Das ist ja wer von euch ist Handwerker? Kennt ihr das, wenn ein Geisteswissenschaftler oder ein Sprecher anfängt, handwerklich zu arbeiten und du von vornherein schon denkst, die Qualität, mit der sich ein Nicht-Handwerker auf die Finger klopfen kann mit einem Hammer, ist was ganz anderes als bei einem Handwerker, dem es mal passiert. Und wisst ihr, müsst ihr euch vorstellen, Wanderprediger und alle wissen, denen sein Job ist reden. Die wussten in dem Moment nur nicht, dass Jesus auch Handwerker war, nämlich Zimmermann. Aber da kommt ein Sprecher daher und erklärt denen, wie man fischt. Und die Fischart damals war nicht, Leute, wir werfen eine Angel aus, sondern die hatten so Schleppnetze, die haben die hinterm Boot hergezogen und dann waren die irgendwann voll und damit hatten sie dann den Fang. In dieser Nacht war es so schlecht gelaufen, zero, null Fische. Das musste er erstmal hinkriegen. Die Enttäuschung war riesig, die waren selbstständig. Wenn die nichts verdient haben, weil sie keine Fische verkaufen konnten, hatten sie auch nichts, was sie mit heimbringen können. Nicht mal Fische. Und jetzt kommt Jesus und sagt es und es passiert. Und es wird spannend, denn in der Bibel ist von zwei Fischzügen die Rede. Und das hier ist die Initiation, der Start von Simon. Er wird zu Petrus und Jesus beauftragt ihn, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und er hat einen großen Fischzug eingeholt. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Petrus wird ein Jünger und sehr impulsiver. Und dann wird er Jesus, bevor Jesus gekreuzigt wird, dreimal verraten. Er rennt entsetzt, heulend davon, dass er zu sowas fähig ist. Und später, nachdem Jesus auferstanden war und Petrus immer noch irgendwie in seinem Trauma war, von dem, was er über sich selbst erkannt hat, geschieht Folgendes. Und wir lesen jetzt die zweite Geschichte aus dem Johannes 21 und tut die mal im Kopf nebeneinander stellen und achtet auf die Parallelismen, die da stattfinden. Das ist richtig spannend. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr was gefangen? Sie antworten, nein. Da sagte er, werft eure Netze auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Petrus liebte, zu Petrus, es ist der Herr und jetzt, ich liebe diesen Moment. Jetzt haben wir wieder so einen klassischen Petrus. Als Simon Petrus das hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Das sind diese Momente, wo die anderen Jünger wahrscheinlich kollektiv zeitgleich machen. Und Petrus macht das ja immer wieder. Petrus hat geschwind vor lauter Sehnsucht und Begeisterung vergessen, dass er und Jesus gerade nicht so gut aufeinander zu sprechen sind, zumindest aus seiner Warte. Und er rennt. Wisst ihr, wie wir gerade gesungen haben? Ich lauf zu dir in deine Gegenwart. Und er schwimmt und wir lesen hier, die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und ans Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Boah, Leute, Jesus brät Fisch. Ich war ja versucht, nach Stufis Vorlage zu sagen. Aber ich wüsste nicht, wie wir in den darauffolgenden Wochen den Geruch von Fisch aus diesen Räumen und spätestens ab nächsten Sonntag würde es so ungemütlich werden hier. Aber Leute, wenn Jesus Fisch, wisst ihr, wie das mal wird im Himmel? Wenn dann Flyer rumgehen, großes Jesus Barbecue und er selber brät die Fische und alle sind so, wow. Und ich bin sicher, wie auch immer Jesus es macht, sie werden ohne Gräten sein. Ach, ich freue mich drauf. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Auch was anderes. Beim ersten Fischzug, das Netz droht zu zerreißen, beim zweiten, es reißt nicht. Und jetzt haben wir eine Konversation bei Fisch zwischen Jesus und Petrus. Und wir haben dieses berühmte, wie Jesus Petrus dreimal fragt, liebst du mich? Und Petrus ist kein Idiot, der kapiert dreimal fragen, weil ich dreimal gesagt habe, ich kenne dich nicht. Und Petrus so traurig und sagt dreimal, du weißt, wie sehr ich dich liebe. Und darauf antwortet ihm Jesus, ja, dann wundert mich aber dein Verhalten. Und du brauchst gar nicht glauben, dass die Berufung, die ich dir damals ausgesprochen habe, jetzt noch gültig ist. Denn sorry, so geht gar nicht. Mic drop, geh weg. Mich wundert ja, wie brav ihr so hinnehmt, was ich aus der Bibel mache, aber gibt es keinen, der hier gewisse Widersprüche hegt? Herr Lehrer, Trainer. Ja, das ist, Leute, das Schöne ist, er macht es und es gereut ihn nicht. Er sagt dreimal die Berufung neu Petrus zu und sagt ihm damit, Petrus, es kümmert mich nicht, dass du es vergeigt hast, weil darum ging es niemals. Und diese Parallele zum Fischzug ist so wichtig, weil Petrus war in seiner Profession als Fischer und hat nicht mal hingekriegt, Fische zu waschen, aber auf Jesu Wort hin wird es einen Fisch fangen. Weil die Pointe schon immer war, es geht nicht um uns, es geht um das, was Jesus sagt und wenn wir tun, was er sagt, wird das passieren, was Gott von Anfang an vorhatte. Böse Zunge würden sagen, trotz uns. Aber er mag es gern mit uns. Und er sagt, Petrus, und ich mag mit dir, obwohl. Und natürlich kapiert Petrus, es war der Tag meiner Initiation, wo dieser große Fischzug war. Das wiederholt sich jetzt. Und Jesus sagt, ich bereue es nicht. Und wisst ihr, auch der Name von Petrus ist ja großartig, der Fels. Du hast einen Typ, der hat Emotionsschwankungen. Und wenn alle dich verlassen, ich werde bei dir bleiben, ich würde für dich sterben, Herr, hier habe ich ein Schwert. Und eine Magd kommt und sagt, gehörst du nicht auch zu Jesus? Und er, und Jesus sagt, du bist mein Fels. Jesus spottet nicht, das ist so gut, weil Jesus sagt, es juckt nicht, wie du dich verhalten hast, das lege ich in dich rein. Das macht Gott immer wieder. Kennt ihr die Geschichte von Gideon? Der so Angst hat vor den Feinden, dass er Weizen drischt in einer Kelter. Also Weizen normalerweise auf freiem Feld, wo der Wind die Spreu wegtragen kann. Gideon drischt in einer Kelter, weil er Angst vor den Feinden hat. Ein Engel des Herrn kommt und begrüßt ihn mit die Freude, mit den Worten, Gideon, du starker Held. Und Gideon antwortet wahrscheinlich, willst du mich jetzt verarschen? Nee, darum geht's nicht. Es ist nicht Ironie. Es spielt einfach keine Rolle. Natürlich haben wir Angst, natürlich vergeigen wir Dinge, natürlich kriegen wir es nicht hin, aber darum war es nie gegangen. Warum erzähle ich uns diese Geschichte? Gerade diese Geschichte mit dem Gespräch Jesu endet im Vers 19 mit den Worten, dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Es war der gleiche Auftrag wie immer. Folge mir nach, guck, wie ich es mache, gehorch mir, just do it. Jesus hatte mit diesem Fischer Simon eine Begegnung, die alles veränderte. Der wurde zu Petrus und seine Berufung wurde erneuert, weil es tatsächlich nie, das kriegst du hin, war, was die Pointe war, sondern bleib mit mir verbunden und ich krieg das hin. Das ist der Punkt. Jesu Begegnung mit uns ist das, was es verändern kann. Und wisst ihr, das ist es. Jesus möchte dir begegnen. Es geht um eine persönliche Begegnung mit ihm, egal wie ich mich fühle, egal wie ich mich verhalten habe, egal wer ich bin, einfach weil er die Welt so liebte, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und es geht darum, nehme ich diese Begegnung an und sage nicht, Herr, geh vor mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, sondern erkenne, aha, Peter, weiß ich doch. Ich weiß doch, zu wem ich rede. Komm, steh auf. Boah, das ist der Game Changer. Und das ist geliebt. Wisst ihr, das ist der Dreiklang. Das ist, ich bin geliebt. Und dann, und das ist dieses Leben und Teilen, das folgt, Jesu Begegnung sollte zu einem Überfließenden werden, dass Gott durch uns anderen Menschen begegnen möchte mit dieser Liebe. Und das ist unser Auftrag. Und der hat nichts zu tun mit ich muss, sondern der hat was zu tun mit, wie kann ich es denn zurückhalten? Jesus möchte durch dich auf andere Leute seine gute Botschaft kriegen. Und dafür müssen wir mindestens eins tun, Leute, aufhören, vor Anker zu liegen. Hey Peter, was hast du denn? Ich hab doch ein Boot und es liegt auch auf dem Wasser. Ja, du hast den Anker ausgeworfen. Warum auch immer, aus Angst. Es könnte Wind geben auf dem See. Ja, ohne Wind fährt ein Boot auch enorm schlecht. Ja, aber das wird mir dann zu doll. Ah, Leute, ein Boot ist nicht dafür da, vor Anker zu liegen. Ein Boot ist dafür da, dass es in Bewegung kommt. Wie schnell? Es gibt ganz unterschiedliche Boote. Ich habe keine Ahnung, was du für ein Boot hast. Ich glaube, ich habe manchmal ein Schnellboot. Aber Mama, gell, ich habe ein Schnellboot. Ja, meine Mutter sagt, dann ist so. Nachher wird meine Mutter wieder zu mir kommen und sagen, gell Peter, heute hast du nur zu dir selber gepredigt. Stimmt, gell? Ja. Leute, jedes Netz kann fischen, wenn man es nur ins Wasser lässt. Das eine ist, das Boot in Bewegung bringen und dann ein Schleppnetz rauslassen, dass es was mitschleppen kann. Ich habe ein Netz, das habe ich schön bei mir an Bord, dann passiert dem nichts. Leute, lass ins Wasser. Ich bin kein guter Fischer, spielt doch keine Rolle, aber lass es ins Wasser. Auf welcher Seite? Na, hör mal hin, was Jesus sagt. Lass es ins Wasser. Aber Peter, wenn du wüsstest, was für ein Zustand mein Netz hat, es ist löchrig. Das ist in keinem guten Zustand. Ich sage, ich weiß Jesus auch, lass es ins Wasser. Ich sage dir auch, ein löchriges Netz wird mit der Zeit ein paar Fische fangen. Ja, aber bei dem Conny, da sind viel mehr Fische drin als bei mir. Was geht's dich an? Wirklich dieses Vergleichen, Leute. Was soll das? Wir Christen mit unseren christlichen Bodycounts.
Oh, bei mir haben sich so viele bekehrt. Und bei dir?
Ja, darum geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass wir Jesu Liebe weitergeben und seine Botschaft eine gute Nachricht ist. Guess what? Wenn sie nicht gut klingt, ist sie auch nicht gut. Aber es geht nicht um Vergleichen, es geht nicht um Produktivität. Es geht um Hinhören und es geht darum, das, was du hast, einzubringen. Wir wissen, in Jesus kriegt sogar hin, aus 5 Broten und 2 Fischen tausende Leute zu ernähren. Das heißt, die Menge, die spielt auch für Gott keine Rolle. Am Ende ist es Jesus selber, der den großen Fischzug ermöglicht. Es geht nicht darum, dass wir professionelle Fischer sind, weil Erfahrung und Profession haben hier nicht die große Ernte gebracht, sondern das auf dein Wort hin. Also auf die Impulse des Heiligen Geistes hören und auf seinen guten Plan vertrauen. Und wisst ihr, das macht er im Alltag immer wieder. Gottes Geist spricht zu uns, manchmal ganz sanft. Und vor allem geht es um offene Augen. Der stupst an uns. Der kommt zu uns an die Seite, wenn wir unterwegs sind und sagt, guck mal, Philipp, dir schon aufgefallen. Guck mal, Philipp. Und je nachdem, wie beschäftigt Philipp ist, guckt er dann hin oder er guckt nicht. Aber wenn wir hingucken, wo Jesus hinguckt, dann passieren spannende Sachen. Und darum geht's. Ich habe nichts gefangen. Ja, weiß ich doch, hat mich nicht beeindruckt. Aber wirf dein Netz jetzt auf der rechten Seite aus. Aber Herr, komm, muss ich dir erklären? Nein, musst du nicht. Gehorch mir einfach. Tu das und dann mache ich, was ich tun möchte. Und wisst ihr, dann passieren gewaltige Dinge. Erinnert mich an die Geschichte von einem Mann aus meiner alten Gemeinde. Der war finanziell nicht so gut gestellt und hatte immer wieder gebetet, dass Gott ihm doch hilft. Und völlig unerwartet schenkte ihm ein eigentlich ziemlich fremder Mann einige 1.000 Euro. Einfach so. Und auf sein Gebet hin bekam er diese mehreren 1.000 Euro und hatte ad hoc das Empfinden, obwohl er selber nicht viel hatte, die werden nicht nur für mich sein, ich soll was davon weitergeben. Und traf kurze Zeit darauf, als er unterwegs war im Ort, auf eine Frau. Und er kam mit der Frau ins Gespräch und ich weiß nicht mehr, wie es passierte, aber sie landeten zusammen beim Kaffeetrinken. Und im Kaffeetrinken begann die Frau ihm zu erzählen, dass sie solche Geldnöte hatte. Und er spürte das Zupfen. Das ist es. Und ad hoc hatte er eine Geldsumme im Kopf. Einen 4-stelligen Betrag. Und es war eine ungerade Summe. Ein Betrag, den er im Kopf hatte. Und er sagte der Frau, Ich möchte sagen, dass jetzt nichts verwechselt wird. Nicht ich gebe dir etwas, ich habe von Gott etwas für dich gekriegt und das spüre ich schon länger, dass das für jemand ist. Ich gebe dir 1.000 irgendwie oder wie viel Euro, weiß nicht, was es war. Und die Frau fängt an zu heulen und sagt, sie hat solche Nöte, ich glaube, im Finanzamt. Und das ist fast exakt die Summe, die sie im Finanzamt schuldet und die sie aus ihren Finanznöten rauskriegen würde. Und er hat es einfach gemacht. Er muss das nicht verstehen. Versteht, er hat es einfach getan, weil er es empfunden hat. Das ist der Mann, der in der Betriebsversammlung als der Chef der Firma gesagt hat, wir gehen auf düstere Zeiten zu und wir wissen nicht, wie es weitergehen soll, aufsteht und sagt, hey, ich bin ein Kind Gottes und ich möchte Frieden hier reinsprechen. Ich habe einen Gott, der Lösungen bringt. Das ist die Frau, die im Büro sitzt und ihre Kollegin sagt, mir geht es gesundheitlich nicht gut. Und die spürt, wie es wieder in ihr zupft und sie sagt, hey, ich glaube an Gott und ich glaube, Gott tut Wunder, darf ich für dich beten? Einfach so. Leute, das sind keine großen Dinger. Ihr müsst die Leute nicht zuquatschen. Niemand mag es, zugequatscht zu werden. Aber ich vertraue darauf, dass entweder ich einen Gott habe, der Wunder tut und dann tut er sie auch, oder das, was ich glaube, sowieso nichts wert ist. Und dann bete ich einfach für Leute. Ich mache da auch keine großen, langen Gebetssessions draus. Ich frage Menschen, ist es okay, wenn ich dir die Hand auflege? Manche sagen ja, manche sagen nein. Manche sagen, ja, kannst du für mich beten, aber bitte jetzt nicht hier, sondern mach das für dich allein. Völlig egal. Aber warum zurückhalten? Es macht keinen Sinn. Und wisst ihr was, wir müssen es noch nicht mal tun auf Knopfdruck, sondern einfach nur drauf hören, wo uns Gottes Geist sagt, guck mal da ganz genau hin. Aber mach dich auf was gefasst, wenn du deine Augen aufmachst, kann etwas mit deinem Herzen passieren. Und du stellst eine Verbindung zu der Person her. Und wisst ihr was? Der Start von allem ist Verbindung. Und Jesus hat das großartig gemacht. Jesus hat sich mit Menschen verbunden, die wollte nur nicht mal jemand mit der Kneifzange anfassen. Es geht darum, die Cue-Points Gottes im Alltag zu hören. Und Gott hat es immer so gemacht in der Geschichte. Denkt mal an die Geschichte von Naaman, von diesem Heerstobersten, vom König von Aram. Wir lesen in der Bibel die Geschichte, da gibt es ein Mädchen, die haben die verschleppt aus ihrer Heimat und als Sklavin arbeiten lassen und der leidet an Aussatz und das Mädchen geht hin, das musst du immer reinziehen, kleines Sklavenmädchen, du hast doch den Aussatz, bei mir in meiner Heimat gibt es da so einen Propheten. Zieh dir das mal rein. Und dieser Heeroberste, der geht hin und der wird gesund. Gott macht das immer. Gott benutzt eine Esther, die vom König als Frau genommen wird. Wie witzig sie das fand, lesen wir nicht in der Bibel, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass sie Juhu gerufen hat und rettet ein ganzes Volk. Der Punkt ist, bin ich bereit, in meiner Fehlbarkeit Gott sein Werk tun zu lassen? Und ich kann euch sagen, und das ist vielleicht ein großer Antrieb, warum ich das so gern davon spreche, ist, das ist so schön, wenn du feststellst, wie jemand, dem du begegnest und Jesus weitergibst, Liebe empfängt oder manchmal sogar heil wird. Und du weißt ganz genau, du warst es nicht. Aber Gott hat es durch dich getan. Und ich würde euch wünschen, dass ihr diese Erfahrung macht, wenn wir unseren Glauben nur nicht mehr zurückhalten. Und wisst ihr, jetzt kann jeder von uns sagen, wo unser Problem ist. Ja, Peter, ich glaube, ich habe geliebt noch nicht verstanden. Okay, lass da rangehen. Ah, Peter, ich habe gelebt nicht verstanden. Okay, dann mach dich noch nicht ans Geteilt. Aber geh die Punkte an und lass es nicht blank da liegen. Schau dich mal den Werdegang von Petrus an. Erkenntnis von Sündersein, Furcht, Gehorsam, Höhen, sein Bekenntnis, Tiefen, die Verleugnung. Und Jesus zieht daraus seine Geschichte. Wahnsinn. Ja, wirklich. Wahnsinn. Würde kein Mensch so machen. Aber Petrus hat sein Herz an der richtigen Stelle gehabt. Der springt aus dem Boot, es ist der Herr. Und mitten im Sturm springt er aus dem Boot. Und alle sagen immer, es gab nur einen, der auf Wasser laufen konnte, Jesus. Nein, es gab zwei. Petrus konnte auch auf Wasser laufen. Kurzzeitig. Bis er auf die Wellen geguckt hat, einen Schiss gekriegt hat, finde ich sympathisch. Auf Jesus gucken ist der Punkt. Ihr Worshipper dürft ganz schön nach oben kommen. Die Message heute heißt Augen auf, Begegnungen, die alles verändern. Es geht um Augen auf. Es geht darum, dass ich bereit bin, meine Augen aufzumachen und dann darauf folgend auch mein Herz aufzumachen. Dass ich bereit bin, dass Gott vielleicht auch in mir drin dieses Bekümmertsein von Menschen um uns herum lebendig macht. Denn ey, um uns herum gibt es Menschen, die brauchen diese Liebe. In einer Zeit, die so kühl ist. Und eigentlich haben wir sie, aber wir geben es nicht weiter. Das ist nicht okay. Und ich sehne mich danach, dass wir diese Erfahrung machen, was geschieht, wenn er uns hier ansteckt und wir dann auch zulassen, dass das Folgen hat, was wir tun. Und dann können daraus Begegnungen entstehen, die alles verändern. Ich fasse nochmal zusammen. Jesus ist den Weg für uns gegangen. Er hat geliebt, gelebt und geteilt. Unser erster Erkenntnisschritt ist, Dinge nicht aus dem Doing, aus einer Aufgabe herauszumachen, sondern aus dem tiefen Bewusstsein, dass wir angenommen, geliebt und genug sind, völlig unabhängig von Profession oder Perfektion, vom To-Do ins To-Be. Wenn ich dies erlebe und lebe, ist Weitergeben eigentlich eine logische Konsequenz, die unverhinderbar ist. Lass uns unsere Augen öffnen und uns zum Gegenüber uns zuwenden. Und dann entsteht ein logischer Akt, der auch in praktischen Dingen geschieht. Dann bleibt es nicht bei unseren Worten, dann wird es tatkräftig. Und hier dürfen wir Jesus durch uns durchstrahlen lassen. Fünftens, lasst uns unsere Netze nicht an Bord lassen, egal wie löchrig sie uns erscheinen. Es geht nicht darum, dass du den Zustand deines Netzes beurteilst. Komm wieder in Fahrt und lass es raus. Und lass uns wieder die Fahrt aufnehmen, egal welches Tempo ich gerade bringen kann. Ich glaube, es gibt sogar Fische, die verfangen sich, wenn du nur ganz langsam fährst. Und siebtens, Fokus auf dein Wort hin. Es geht nicht darum, dass ihr die Strategie habt, sondern Gott weiß, dass wer, wann, wo und wie. Was wir machen können, ist, wenn wir merken, unser Herz wird wohin gezogen, einfach schon mal anfangen, Menschen zu segnen und für sie zu beten, damit Gottes Liebe an ihnen wirken kann. Also lasst uns auf seine Impulse ausgerichtet sein, mit gespitzten Ohren und geöffneten Augen. Und ich glaube, dann entstehen durch ihn gewirkt Begegnungen, die alles verändern. Ich möchte eine Einladung aussprechen. Vielleicht gibt es ja einige von euch, die sagen, oh ja, Peter, ich wünsche mir eigentlich, dass mein Glaube hier so praktisch wird. Oder du sitzt an YouTube und siehst das gerade oder hörst das beim Joggen am Podcast. Und ich möchte dich einladen, was es braucht, ist einfach eine Entscheidung aus einer gewissen Passivität und vielleicht sogar, ohne dich dissen zu wollen, religiösen Form rauszukommen, in einen Beziehungsglauben, der sichtbar wird, der aus den Worten in Taten resultiert und die vor allem in Liebe. Und dazu möchte ich uns einladen. Und wisst ihr, das hat was mit Entscheidung zu tun. Zu sagen, beim nächsten Cue-Point Gottes, beim nächsten Mal, wo er mich anstupst, tue ich's. Und ich verzeih mir selber auch, dass ich die letzten Male nicht getan habe. Darum geht's nicht. Jetzt tue ich's. Und dann lasse ich aber auch Gott machen, was er macht. Das ist so gut. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich heute eine Einladung an dir aussprechen, dass ich jetzt für dich beten möchte und dich segnen möchte. Und dafür lade ich dich ein, dass du dich von deinem Platz erhebst. Aber bevor ihr das tut, möchte ich noch einen riesen Respekt aussprechen für alle von euch, die nicht aufstehen. Das ist kein Punkt, das jetzt aus einem Herdentrieb rauszumachen. Achtung vor jedem, der sagt, Peter, ich kann gerade nicht oder da bin ich noch nicht oder das ist nicht mein Thema, bleibt gern sitzen. Wenn ihr jetzt aufsteht, dann bitte, weil ihr wirklich sagt, ich will, dass etwas geschieht. Und ihr anderen, ihr werdet sicher eure Punkte haben, wo ihr mit Gott unterwegs seid. Aber ich möchte dann für dich beten, wenn du sagst, ich möchte das angehen. Ihr dürft gern aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass es nie um unsere Profession ging. Jesus, ich danke dir, dass es nie um ein wir sind gut genug ging, sondern immer um du hast Vorschussliebe gegeben. Dass es nie um Enttäuschung bei dir ging, weil du von uns nie getäuscht worden bist, sondern du kennst uns. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, komm jetzt und fall du auf alle, die sich erhoben haben, ob hier im Raum oder nachträglich Stream, Podcast oder wenn du sagst, Peter, ich mache das danach dann daheim, dass dein Geist kommt und ich spreche dir jetzt zu, Furcht hat keine Chance mehr bei dir. Komm ins Doing hinein, aber tu es aus dem überfließenden Quell von Gottes Gnade und dem Guten, was er vorhat. Und damit segne ich dich im Namen Jesu, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und er nehme zu und Gott schenke euch geöffnete Ohren, um zu hören, wohin er euch sendet und was er wie, wo, wann und mit wem vorhat. Und ich wünsche euch viel Freude dabei, denn wisst ihr was, das macht richtig Spaß. Seid gesegnet. Amen.